Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich anfange, über mich wissen Sie wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel, außer dass ich Christian Ritter heiße und dieses ganz tolle Buch fabriziert habe. Deshalb das beliebte Spiel. Ich bitte darum, einfach mit zu antworten, wenn eines der folgenden Dinge auf Sie zutrifft. Wer wohnt denn originär in Leipzig? Wenige. Wer ist von irgendwo hergekommen, um die Buchmesse zu besuchen? Gibt es hier Leute unter 30? Schön. Gegenprobe? Über. Gut, das ist so halb-halb. Und ein Drittel fand es richtig doof, hier überhaupt mitzumachen. Gut, das wird später wichtig bei einer Geschichte. Kennt irgendjemand irgendwelche Texte? Gibt es Wunschtexte oder so? Ich habe ja so den einen oder anderen YouTube-Hit. Leider niemand da, der das gesehen hat von den 10 Millionen. Schade. Nun gut, dann entscheide ich einfach, was ich vorlese. Und zwar beginnt es, es vibriert in meiner Tasche, ich mache mein Telefon eben aus. Und zwar beginnt es mit der Geschichte, die auch erklärt, warum heißt dieses Buch so eigenartig, warum heißt es die korrekte Anordnung der Tiere im Zoo. Das ist ein Zitat aus einer Geschichte. Wenn Sie das Buch schon haben, lesen Sie gerne mit auf Seite 39. Sie können auch mitsprechen. Die Geschichte geht so, viel Spaß. Den Satz: Wir brauchen dich ganz dringend hier im Zoo. Hört man eher selten, wenn man nicht gerade Tierarzt oder Pferdeflüsterer ist. Hier, eine Karotte. Du willst es doch auch. Ich war also ja überrascht, genau diesen Satz von meiner Schwester am Telefon gesagt zu bekommen. Wir brauchen dich hier ganz dringend im Zoo. Reinwald will, dass du kommst. Er weint die ganze Zeit und sagt deinen Namen. Reinwald, das jüngste Mitglied der Kinderherde meiner Schwester, kann jetzt schon etwa 4 Worte sagen und eines davon klingt so: Giskan. Was Christian heißen könnte, genauso gut aber auch Gießkanne. Ein anderes Wort, das er kann, ist Pfand, weshalb meine Schwester ständig mit ihm zu den Elefanten im Zoo rennt. Genauso gut könnte er sie darauf hinweisen wollen, öfter mal die Pfandflaschen wegzubringen, die in seiner Krabbelhöhe im ganzen Haus herumstehen, aber wer weiß das schon. Ich kann jetzt nicht in den Zoo kommen, ich bin im Homeoffice, sagte ich. Andere nennen es auch, im Bademantel auf dem Sofa herumliegen, Gummibärchen essen, Panda-Gorilla und Co. schauen und alle 2 Stunden eine E-Mail beantworten. Ich nenne es Homeoffice. Als selbstständiger Schriftsteller hat man ja den Vor- und Nachteil, niemanden zu haben, der einem sagt, was man gerade tun soll. Man kann sich zwar selbst zur Sau machen und anschließend wieder aufbauen, aber so von außen betrachtet wirken diese Arbeitsgespräche vielleicht ein wenig peinlich. Ja, wie sieht's denn hier aus? Warum liegen alte Socken und 2 leere Weinflaschen auf meinem Schreibtisch? Was war denn da los heute Nacht? Ich weiß es ganz genau, ich war das doch. Räume ich jetzt mal schön weg. Was sind denn das jetzt wieder für Flecken? Wer soll einem denn noch Selbstdisziplin beibringen, außer man selbst? Sicherlich nicht die Tierpfleger im Fernsehen, die man den ganzen Tag anschaut. Nach Panda, Gorilla und Co. läuft immerhin Leopard, Seebär und Co. Da kommt man nicht so leicht weg. Die Folgen sind der gerade sehr angesagten horizontalen Erzählweise folgend nicht abgeschlossen. Alles wird weitergehen. Es gibt Cliffhanger. Wird der Austausch des Wassers im Otterbecken rechtzeitig abgeschlossen sein, bevor Feierabend ist? Wann kalbt die Elefantenkuh? Es kann jeden Tag soweit sein. Oder nächste Woche. Auf welcher Hierarchiestufe ordnet sich der neue Jungwolf aus Saarbrücken ins Rudel ein? Ich kann jetzt echt nicht in den Zoo kommen, wiederholte ich, während ich einem Tierpfleger dabei zusah, wie er ein Kamel kämmt. Was wird er alles im Fell finden? Den seit gestern vermissten Kolibri? Ach komm, sagte meine Schwester, wenn du kommst, kaufe ich dieses Jahr alle Weihnachtsgeschenke und du kannst dich einfach beteiligen. Wie jedes Jahr. Während im Fernsehen mit dem Wasseraustausch im Otterbecken begonnen wurde, suchte ich eine Zugverbindung heraus. Eine Stunde später war ich im Zoo. Reinwald interessierte sich überhaupt nicht für mich, sagte aber Giskan. Die 3 größeren Kinder hatten eine eigenartige Faszination für die Bergziegen entwickelt und beachteten mich genauso wenig. Ihr wisst schon, dass Bergziegen sehr, sehr langweilige Tiere sind, sagte ich nach etwa 20 Minuten. Die stehen da nur rum, kauen auf irgendwas und steigen entschieden zu wenig Berg. Dafür habe ich keine 17 Euro Eintritt gezahlt. Die Anordnung der Tiere im Zoo ist eine Kunstform für sich. Langweilige Tiere wechseln sich mit spektakulären Tieren ab, wusstet ihr das? Und weil nach den Bergziegen die Gazellen kommen, die auch sehr langweilig sind, wenn sie nicht gerade von einem Löwen gejagt werden, muss da hinten um die Ecke was Gutes stehen. Pfau aufwärts. Vielleicht auch schon das Krokodil? Giskan, bestätigte Reinwald. »Warum gibt es kein Gehege für Menschen?«, fragte das größte Kind. »Ich hatte schon immer Probleme damit, mir seinen Namen zu merken.« »Ja, das ist nicht mehr so in Mode«, sagte ich, »aber eine sehr gute Frage, großes Kind. Ich erkläre dir mal, wie das wäre, wenn man Menschen im Zoo ausstellen würde. Im ersten Gehege, da wären ganz, ganz langweilige Menschen, Sparkassenangestellte zum Beispiel, aber weil sie trotzdem angeschaut und bewundert werden wollen, sagen sie alle so Sachen wie, naja, ich bin jetzt nicht so der typische Sparkassenangestellte. In meiner Freizeit mache ich auch ganz verrückte Sachen. Ich spiele Squash. Im nächsten Gehege kann man 40-Jährige dabei bestaunen, wie sie von früh bis spät eine 90er-Party feiern, ironisch zu DJ Bobo und Barbie Girl tanzen, sich dabei fotografieren und die Bilder später unter den Hashtags geil und 90-Iger-Party posten. Im Nachbargehege sitzen 30 Politiker in einem ordentlichen Stuhlkreis in einer Endlos-Talkshow, trinken schweren Rotwein und brüllen durcheinander. Unterbrechen Sie mich ständig, Sie durften vorhin auch ausreden, hört man. Das habe ich so nie gesagt, zitieren Sie richtig, hört man. Und ganz deutlich zwischen allem, jetzt die Ohren zu halten, wollen wir mal nicht persönlich werden, Sie grüne liberale Fotze. Nebenan, im nächsten Gehege ist das sogenannte Volk untergebracht. Da ist ganz viel Platz, weil sie, obwohl sie ständig wir sind das Volk schreien, ganz viel weniger sind, als sie glauben. Sogar im Nachbargehege nebenan sind viel, viel mehr. Da wurden alle die, die sich in den 90ern über dem Arsch haben tätowieren lassen und sich jetzt dafür schämen. Man glaubt gar nicht, wie viele das sind. Und dann gibt es noch ein Gehege mit Drag Queens und eines mit religiösen Fundamentalisten und eines mit Leuten, die ganz komische Kleider anhaben, weil sie das Mittelalter nachspielen, und eines mit ganz verwirrten Menschen, die in Alufolie eingewickelte Nudelsiebe auf dem Kopf haben, um sich damit gegen die Chemikalien zu schützen, die die geheime Juden-Weltregierung aus Flugzeugen versprühen und ins Trinkwasser mischen lässt, und eines mit Leuten, die Zumba tanzen, und eines mit Leuten, die immer auf Lautsprecher telefonieren, egal wo sie herumlaufen, und eines mit Gießkannen, unterbrach Reinwald und rannte auf einen Tierpfleger zu, der eine Gießkanne in der Hand hatte. Somit war auch dieses Mysterium gelöst. Aber so wie du das erzählt hast, müssen Menschen doch gar nicht in den Zoo, sagte das große Kind, weil die ja alle schon so sind, wenn sie frei herumlaufen. Richtig großes Kind. Und dafür müssen wir nicht mal 17 Euro Eintritt zahlen. Vielen Dank. Es ist auch so, bei meinen Lesungen, das ist üblich, wenn mal was nicht ankommt, also es kommt sehr selten vor, aber wenn mal was nicht ankommt, dann mache ich so ein kleines Spielchen. Man hat ja immer so ein Wasserglas auf dem Tisch, falls hier Wasser drin ist. Sie wissen es nicht, ich weiß es. Man hat ein Wasserglas auf dem Tisch stehen. Immer wenn ich einen Schluck nehme, müssen Sie einfach so tun, als wäre gerade eine unglaublich tolle Pointe passiert und müssen völlig ausrasten. Wir üben das mal für eine Sekunde. Danke. Ich lade auch alle anderen ein, die gerade... Habt ihr mir das Mikro leiser gemacht? Ja, ne? Als ich geschrien habe? Hören Sie mich noch gut? Auch da hinten? Schön. Ich schreie auch nicht mehr so oft. Also gelegentlich, aber es kommt überraschend, sonst wäre es doof, wenn ich vorher sagen würde, ich schreie jetzt. Ja, hier sind noch zwei, drei Plätze, auch in den ersten Reihen, wenn Sie dazukommen wollen. Herzlich willkommen zum Restelesen. Überall sonst wird schon zusammengepackt, alles einkartoniert und ich lese noch. Das ist doch schön. Nach mir ist auch kein Spot mehr dran. Das heißt, es geht durch bis 18 Uhr. Wunderbar. Sie sind eingeladen. Das war gelogen. Was wollte ich jetzt lesen? Ah ja, waren Sie auch die letzten Tage auf der Buchmesse? Gestern, vorgestern vor allem. Wer war das? Bitte ein Ü. Wunderbar. Da haben Sie vielleicht gemerkt, es geht nicht so reibungslos wie heute. Der ganze Verkehr hier, man wird umgeleitet durch die Hallen. Alles ist verstopft. Man braucht, ich habe gestern vom Eingang bis hier zu einem Stand 40 Minuten gebraucht. Und da kam ich drauf, ach, ich habe mal wieder Lust auf diese Geschichte, die sich mit einem sehr, sehr ähnlichen Thema befasst. Nämlich, man mag es am Anfang gar nicht glauben, dass es ähnlich ist, Briefmarken. Wer hat denn noch Briefmarken im Haus? Gerade in der heutigen Zeit. Ich vermute hauptsächlich diejenigen Leute, die Floskeln wie gerade in der heutigen Zeit verwenden, die haben noch viele Briefmarken im Haus. Dadurch, dass man die sehr unsinnige Wortkette gerade in der heutigen Zeit so schön unbedarft aufsagt, was nicht wenige regelmäßig tun, gibt man ja auch immer zu, dass man mit dem Leben in einer gestrigen Zeit, einer einfacheren, unkomplizierteren, gar nicht so unzufrieden wäre. Und da waren Briefmarken nun mal wichtiger. Gestern. Deshalb kosten sie ja immer mehr, weil sie von weniger Leuten benutzt werden. Ging mir durch den Kopf, als ich mich mangels Briefmarken im Haus auf den Weg zu einer Postfiliale machte. Wer hat denn noch Briefmarken im Haus, dachte ich erst recht, als ich den Briefmarkenautomat vor der Filiale sah. In Schottland soll es früher Whisky-Automaten gegeben haben, zum selber zapfen. Die Flasche musste man drunter halten oder sich selbst. Gibt es nicht mehr, wegen der Hygiene, sagt man. Genauso wenig wie Automaten mit Kaugummikugeln, bei denen definitiv wegen der Hygiene. Es gab früher ja keine beliebtere Mutprobe unter männlichen Kindern unter 12, als seinen Schniedel in das Ausgabefach von Kaugummiautomaten zu stecken, erzählen die Leute. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb wiederum Zigarettenautomaten so hochhängen, dachte ich, während ich mein Kleingeldfach ergebnislos nach Kleingeld durchwühlte. So hat der Briefmarkenautomat natürlich keinen Sinn, dachte ich, als ich die Filiale betrat, um die Briefmarken notgedrungen am Schalter zu kaufen, wo das Rückgeld im Gegensatz zum Automaten höchstwahrscheinlich in Kleingeld und nicht in Briefmarken ausgezahlt würde. Im gläsernen Eingangsbereich, wo neben zweier Geldautomaten noch eine Plastikpalme die Stimmung aufhellte, wurde ich direkt angesprochen, ob ich ein Girokonto bei der Postbank hätte und wenn nicht, vielleicht gleich eines eröffnen wolle, um mir die Wartezeit zu vertreiben, fragte mich ein Junge in zu großem Anzug, der noch unwichtiger aussah als der Stehtisch mit Postbankfähnchen, hinter dem er stand. Ich ignorierte ihn und durchschritt die automatische Schiebetür zur Schalterhalle, hinter der ich sofort wieder begrüßt wurde, vom letzten in der Warteschlange, die bis direkt vor die Tür reichte. »Na Gott sei Dank«, sagte er, »jetzt haben Sie mich zum Vorletzten gemacht, es geht voran. Wissen Sie, es ist schon eine feine Sache, dass die bei der Post dieses amerikanische Anstellsystem haben, nicht eine einzige Schlange, die sie erst ganz vorne auf die Schalter verteilt, so kann niemand darüber meckern, sich an der langsamen Schlange angestellt zu haben.« »Ja, oder alle«, entgegnete ich. »Ha, der ist gut«, sagte er, drehte sich um und erzählte meine Bemerkung der Frau vor ihm. Der sogenannte Witz trug sich unaufhaltsam durch die Schlange. Alle 30 Sekunden lachte nun jemand weiter vorne auf. Da kam gerade ein neuer hinten an, der hat einen rausgelassen, du. Aber anscheinend verformte sich das Weitergesagte, wie in der mündlichen Überlieferung üblich, mehr und mehr beim Weitererzählen. 10 Minuten später kam ein recht aufgebrachter Mann zu uns nach hinten und fragte mich, warum erzählen Sie ja Witze über Juden? Ich versuchte, die Situation richtig zu stellen und gab den Wortlaut unserer Unterhaltung wieder. Ja, und dann habe ich gesagt, oder alle, weil dann alle in der langsamen Schlange stehen, verstehen Sie? War auch gar nicht als Witz gemeint eigentlich. Aha, sagt er, komisch. Also da vorne bei uns, da geht der Witz so. Der amerikanische Präsident, ein Taliban und ein Jude stehen in der Warteschlange bei der Post und so weiter. Am Ende ist dann ein Brunnen vergiftet. Fand ich auch etwas unlogisch, muss ich sagen. Aber nichts für ungut, geh da mal wieder zurück. Nach etwa 20 weiteren Warteminuten tat sich etwas. Ein Ruck ging durch die Schlange. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft bewegte sie sich nach vorne für etwa 1 Meter. Eine übel zugerichtete Kleinfamilie mit einem Kind im Maxi-Cosi und einem weiteren an einer Kinderleine kam aus Schalterrichtung müde angeschlurcht. Der Vater wirkte als einziger ein wenig stolz. Er trug das Zalando-Paket, das wohl der Grund ihres Aufenthalts war, unter dem Arm. »Uns bleibt nur eine Möglichkeit«, sagte er im Vorbeigehen zu seiner Frau, »du lässt das wieder mit dem Halbtagsarbeiten. Wenn der Paketbote kommt, musst du zu Hause sein. Ein zweites Mal stehe ich das hier nicht durch.« »Das ist nur vernünftig«, sagte sie, schnappte sich ihr kleineres Kind und legte sich noch im Hinausgehen an die Brust. Im Lauf der kommenden Stunde rückte ich von Position Letzter auf Position Zwölftletzter auf. Von vorne waren sogar noch 2 weitere Kunden wieder zurückgekommen. Ich klammerte mich an die Hoffnung, noch an diesem Tag zum Schalter zu gelangen. Das gab mir Kraft. Ich beschäftigte mich mit den Waren, die auf den Regalen direkt neben der Schlange mir zugewandt standen. 2 Tesa-Rollen mit Abroller für 5,89 Euro, Luftpolsterumschläge im 5er-Pack, gerahmte Deko-Bilder mit Bauarbeitern auf einem Stahlträger. Es gab einfach alles. Auch Gruß- und Glückwunschkarten zu allen denkbaren Anlässen. Wenn ich schon vorsorge und mir Briefmarken ins Haus hole, dachte ich, kann es auch nicht schaden, geschmackvolle goldrandverzierte Geburtstagskarten zum 40., 50. und 60. mitzunehmen. Jeder wird mal 40, 50 oder 60. Für den anderen Fall packte ich noch 2 Beileidskarten dazu. Je länger ich es betrachtete, desto günstiger wirkte auch das Klebeband für 5,89 Euro. Ich packte es zu den Karten. Plötzlich klang ein Rauschen aus Richtung Decke und eine Ansage ertönte, meine Damen und Herren, es ist Kaffeezeit. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Stück Käsekuchen und frisch aufgebrühtem Bohnenkaffee? Unsere Service-Mitarbeiter machen sich nun mit der mobilen Snackbar auf den Weg zu Ihnen. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Zeit in unserer Warteschlange. Ich kaufte ein Päckchen Knickknacks und eine Cola bei der freundlichen Bedienung. Auf ihrem flotten Halstuch prangte ein Posthorn. Sie fragte mich, ob ich außerdem ein Girokonto eröffnen möchte oder vielleicht ein Los der Aktion Mensch? Ich nahm beides. 2 Stunden später glaubte ich, gerade die Mitte der Schlange überschritten zu haben. Ein erlösendes Gefühl machte sich in mir breit, wie im Flugzeug, wenn man auf den Monitoren die vorberechnete Flugzeit im Auge hat und es plötzlich kürzer zum Ziel als zum Startflughafen ist, mitten über dem Ozean. Gleich geht es runter, dachte ich und atmete durch. Dann ging das Licht aus. Dies alles schreibe ich dir, mein lieber Freund, um dir mitzuteilen, dass ich es schließlich doch noch geschafft habe. Wenn du das liest, weißt du, ich habe die Schlange überwunden. Es mag etwas unpersönlich wirken, da ich diesen Brief 20-mal handschriftlich verfasst habe. Ich hatte ein bisschen Zeit dazu, als wir in der Post übernachten mussten. Um 5:30 war ja schließlich Feierabend und wir waren so kurz davor drangekommen zu sein, dass wir unseren Platz nicht aufgeben wollten. Das Rote Kreuz hat uns mit Decken und Tee die Nacht über warm gehalten. Auch die psychologische Betreuung war in Ordnung. Ich habe dann gleich sehr viele Briefmarken mitgenommen, als ich am nächsten Nachmittag dran war. 4 Bögen. Ich bin nun wieder wohlauf und werde mich bald wieder postalisch bei dir melden. Nun muss ich aber erstmal zum Bahnhof, um mir eine Fahrkarte am Schalter zu kaufen. Die Leute, die treuen Zuhörer, die von Anfang an da waren, wissen, ich habe vor Beginn gesagt, nach 2 Texten werde ich eine schlechte Neuigkeit verkünden. Die schlechte Neuigkeit ist, dass der Verkauf sehr gut lief, dieses Buches. Deshalb sind Stand von vor 20 Minuten nur noch 4 Stück erhältlich. Dort drüben am Unsichtbarstand, man sieht ihn direkt. Mein Verleger wird mir was sagen. Es ist noch 1 erhältlich. Nun gut, wir haben da ein interessantes Angebot. Wenn Sie denn wirklich dieses Buch haben möchten, gehen Sie gerne trotzdem zum Unsichtbar Verlag Stand. Wird übermorgen verschickt, keine Versandkosten und man bekommt noch ein Minibuch dazu. Wenn Sie das Codewort nennen, ich habe mir allerdings noch kein Codewort ausgedacht. Das Codewort, naja, machen wir es nicht so kompliziert, Messe. Das Codewort ist Messe, das können Sie dann dazu in der Bestellung schreiben, dann ist alles gut. Was sind eigentlich Minibücher, die Sie umsonst dazu bekommen? Der Unsichtbar Verlag hat eine breite Palette an Minibüchern. Es gibt derer bisher 20 Stück. Sie sind so klein, sehen so aus, Sie können auch von irgendeinem anderen Autor eins dazu nehmen und ja, oder halt meine. Ich habe eins unter meinem tatsächlichen Namen und eins unter diesem Namen. Das Buch habe ich auch geschrieben. Da steht allerdings ein Frauenname drauf. Das erklärt sich so, dass ich gerne so erotische Literatur lese, die es in Bahnhofsbuchhandlungen gibt. Für die ältere Dame mit Niveau. Sie kennen das vielleicht so, der Doktor und das liebe Vieh und dergleichen. Und dann dachte ich, ich schreibe selbst auch mal so eins. War dann aber nicht so glaubwürdig, das unter meinem Namen zu machen. Deswegen habe ich mir das Pseudonym ausgedacht. Patricia Butterbloom ist mein Pseudonym. Und der Titel ist Mein Herz so feucht. Es geht hauptsächlich darum, dass die Protagonistin Cecilia Sundowner einen Urlaub auf Gran Canaria macht mit ihrem Millionärsgattinnenclub und dem spanischen Kellner hinterher schmachtet. Ich werde da jetzt nichts draus vorlesen. Das ist dann ein noch viel größerer Teaser. Naja gut, vielleicht ein Satz, wenn Sie schon Oh sagen. Als sie ihn betrachtete in diesem kurzen Moment, der ihr erschien wie eine ganze Dekade voll feuriger Abenteuer, entglitten ihr ihre Gedanken wie ein mit zu viel Mandelöl verwöhntes Körperstück. In etwa so sind alle, das war jetzt ein zufälliger Satz, also ich habe ein bisschen dick aufgetragen, muss man schon sagen. Außerdem gibt es weiterhin den Topseller Merkwürdige Dialoge. Sie merken gerade, ich schweife ein bisschen ab. Ne? Das wird ja so eine Verkaufsshow, wie so auf QVC irgendwie. Ich habe hier meine Produkte und da das eine schon fast weg ist, zeige ich Ihnen jetzt einfach die anderen. Hieraus lese ich dann auch mal vor. Hier drin sind 250 merkwürdige Dialoge. Ich bin der Herausgeber und habe auch etwa 50 dazu beigetragen. Es gibt eine sehr populäre Facebook-Seite, auf der alle paar Tage ein neuer Dialog veröffentlicht wird. Und die besten des ersten Jahres wurden in diesem Buch zusammengetragen. Ich lese Ihnen einfach mal ein paar vor, nämlich auch die, die ich geschrieben habe. Zum Beispiel hier der erste, dass Sie eine Vorstellung haben, der kommt eigentlich nie an, aber nur um, naja, damit Sie wissen, was ein merkwürdiger Dialog ist. Im Rathaus. Ich muss Sie jetzt leider mündlich abmahnen, weil Sie sich 2 Jahre lang nicht drum gekümmert haben, einen neuen Ausweis zu beantragen. Ja, machen Sie mal. Hab ich gerade. Ach so. Das heißt ja auch merkwürdige und nicht lustige Dialoge. Dieser hier ein bisschen länger, auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Satire. Nach einer Lesung vor 10. Klassen einer Berufsschule findet eine Fragerunde statt. Unter anderem wird von einem Schüler die Frage, was ist Satire, gestellt. Als Kontrast zum gängigen, was darf Satire, ein sehr erfrischender Ansatz, finde ich. Das Problem war aber einfach, dass er das Wort nicht kannte, wie alle anderen auch. In meiner jugendgerechten Antwort erwähne ich auch Ironie, was zur Anschlussfrage, was ist Ironie, führt. Später kommt die Lehrerin zu mir und erklärt: Ja, das ist schwierig mit diesen Schülern, wenn man da irgendwas Ironisches sagt, nehmen es alle für voll. Neulich habe ich ihnen nach dem Schlussgong gesagt, dass sie sitzen bleiben sollen, weil der 9. Stunde noch Mathe ist. Und? Gibt bei uns überhaupt keine neunte Stunde. Sie sind trotzdem alle sitzen geblieben. Haha. Ja, es ist hier so einfach, sich intelligent und überlegen zu fühlen. Ich würde nie auf einem Gymnasium unterrichten wollen. So, und einen noch. Jetzt halten Sie Ihren Kindern bitte die Ohren zu, ist sehr grausam. Zwei ältere Frauen, beide alleinreisend, lernen sich in einem Bummelzug im Allgäu kennen und kommen ins Gespräch. Haben Sie noch Familie? Ja, die Kinder und 12 Enkel. Mein Mann ist 98 gestorben, man gewöhnt sich dran. Haben Sie noch einen? Einen Mann? Ja, ja. Und, wie geht's ihm? Oh, nicht so gut, er sitzt im Rollstuhl. Letztes Jahr haben Sie ihm die Beine abgenommen. Oh. Nach einer respektvollen Pause nimmt sie den Gesprächsfaden locker wieder auf. Ist er denn gerne gelaufen? So, kommen wir zurück zum Eigentlichen, nämlich dem Buch, das ist... Doch, es gibt ja noch eins, das, was ich mir vorlese, das gibt's noch. Und das eine hinten am Stand. Kann man natürlich auch in jeder Buchhandlung, also hier, ne, Unsichtbar Verlag, das ist jetzt nicht der Riesenverlag, der alle Buchhandlungen beliefert, aber man kann es überall bestellen. Ich bin natürlich vehementer Amazon-Gegner, also bestellen Sie bitte in der Buchhandlung vor Ort, wenn Sie das Buch haben wollen, oder direkt beim Verlag, da gibt's meistens noch einen Kaffee dazu. Und die Buchhändlerinnen sind ja meistens Frauen, sind immer sehr, sehr nett. Also alle. Ich pauschalisiere in diesem Fall sehr gerne. Ja, und nun geht's weiter. Ich muss kurz noch einen Schluck trinken. Wie sich jetzt die Leute wundern, die dazukommen. Wow, wie er trinkt. Dies hier ist die Vorgeschichte des Textes, den ich am Anfang gelesen habe. Da erklärt sich, weshalb das arme Kind so heißt, wie es heißt. Und der Text heißt Ein Fest. An einem Donnerstag im Mai saß ich anlässlich eines Geburtstages um 15 Uhr am fein gedeckten und mit Servietten in angedeuteter Schwanenform dekorierten Esszimmertisch meiner Eltern, schüttete mir heimlich Fernet Branca in den Kaffee, was Besseres war diesmal im Keller nicht zu finden gewesen, und beobachtete die Leute, mit denen ich durch Schicksal und Verwandtschaft schon sehr oft an fein dekorierten Esszimmertischen gesessen hatte. Diesmal waren es 14. Das Interesse aneinander und vor allem an mir hielt sich wie immer in Grenzen. Die üblichen Fragen, na, wie lange bleibst du diesmal und studierst du eigentlich noch, beantwortete ich routiniert mit bis morgen und nee. Also nein, womit sich jeder umgehend zufrieden gab und sich interessanteren, weil rückfragenden Familienmitgliedern zuwandte. Die Hauptrolle spielte diesmal meine Schwester. Sie hatte gerade aus Verzweiflung ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Die Verzweiflung resultierte daraus, dass sie nach drei Jungen nun endlich auch ein Mädchen haben wollte. Aber alle Herumrechnerei, Kopfstände und Brokkoli-Orgien, die das Geschlecht beeinflussen können, hatten irgendwie nichts gebracht. Das vierte Kind ist auch ein Junge und heißt Reinwald. Immerhin besser, als wäre es ein Mädchen und würde Reinwald heißen, das ist aber das einzig Positive daran. Wenn es schon kein Mädchen ist, versaue ich ihm wenigstens durch die Namensgebung nachhaltig das Leben, dachte meine Schwester, dachte ich. Der kleine Reinwald. Na? Ist er schon schwul? Fragte Opa. Das fragte Opa seit dem zweiten Kind immer. Er hatte irgendwann mal in der Zeitung gelesen, dass die Chance auf ausufernde Homosexualität mit jedem weiteren männlichen Kind frappierend ansteige und verbreitete es seitdem als unumstößlichen Fakt. Wegen dem Testosterin. Das wird immer weniger. So viel hat die Mutter nicht davon. Jeder Bruder wird immer wärmer. Beim Reinwald bin ich mir ganz sicher. Schau doch, wie verknautscht und verweichlicht und tuntig der ausschaut. So ein rosa Gesicht. Opa, er ist 4 Monate alt, verteidigte ich den kleinen Reinwald. Nach deiner Einordnung wären ja alle Kinder schwul. Na, so weit kommt's noch, entgegnete er. Er ist das schönste Kind der Welt, sagte meine Schwester und meinte es im schlimmsten Fall auch so. Reinwald war wirklich nicht der Typ, der bald für Alete modeln würde. Er hatte noch nicht mal einen ganz runden Kopf und sah aus wie ein Marshmallow, das man 3 Tage lang in der Sonne hatte liegen lassen. Das Liebesbekenntnis meiner Schwester hatte aber wenigstens den Effekt, dass die anderen 3 Buben sofort anfingen zu weinen, weil nun keiner von ihnen mehr das schönste Kind der Welt sein konnte, wenn Reinwald es war. Mein Schwager helikopterte aber sofort auf die 3 herunter und gab ihnen einen Gummifrosch zu essen, sodass sie wieder etwas hatten, das sie froh machte. Er hatte immer einen ganzen Beutel mit Gummiwaren dabei, einen Lederbeutel am Gürtel, wie man ihn von Raubvögelfütterungen kennt, voll mit Gummifröschen. Er stopfte sie seinen Kindern zu allen möglichen Anlässen in die Münder. Oh, du weinst? Gummifrosch. Du bist 10 Meter gelaufen, ohne hinzufallen? Gummifrosch. Du hast nur dein Gesicht und T-Shirt mit dem Schokoeis eingesaut, aber nicht die Hose. Toll! Gummifrosch. Es war alles sehr vorhersehbar, nicht nur die Froschverfütterung, nicht nur die Handlungen meines Schwagers, alles folgt einem ungeschriebenen, aber seit Jahrzehnten gleichen Protokoll. Die Familienfeiern verliefen so abwechslungsreich wie Steffi Graf beim Rückhandspielen. Fußnote. Der Vergleich so abwechslungsreich wie Steffi Graf beim Rückhandspielen ergibt enormen Sinn, wenn man Steffi Graf jemals Tennis spielen gesehen hat. Jüngere Generationen werden ihre Schwierigkeiten mit der Imagination des vorliegenden Vergleichs haben und sich zum Beispiel fragen, wer ist Steffi Graf, was ist Sport und warum sollte mich das interessieren, wenn ich es nicht in ein erotisches Selfie von mir bei Snapchat einbauen oder es mir in Plastikform ums Handgelenk binden kann. Erklärung. Steffi Grafs stets einhändiges Rückhandspiel beinhaltete folgende Varianten. Slice, 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 slice. Und erinnerte in seiner Berechenbarkeit und Anmut an den Takt von Scheibenwischern eines VW Polo auf Stufe 2. Würde man sämtliche Rückhände, die Steffi Graf jemals gespielt hat, in einem YouTube-Video zusammenschneiden, hätte man das langweiligste filmische Werk seit Menschengedenken erschaffen, knapp gefolgt von allen Tatorten, die am Bodensee spielen. Zurück zur Handlung. Verliefen Familienfeiern so abwechslungsreich wie Steffi Graf beim Rückhandspielen. Jedes Stück Kuchen, das Onkel Paul, seines Zeichens Mitte 40, Single und enormst übergewichtig, sich in seinen Körperpalast einbaute, wurde von Oma mit einem kritischen Blick bedacht, bis sie schließlich zur altbekannten Ansprache mit dem Titel »Du brauchst dich gar nicht wundern, dass ich keine will« ansetzte. Was Oma nicht wusste, Onkel Paul will seinerseits auch gar keine. Seitdem er immer versehentlich WhatsApp-Nachrichten geschickt hatte, die für einen seiner Lustknaben bestimmt waren, weiß ich sehr gut, was er in Liebesdingen so will, und das will wirklich keiner wissen. Solange die monatliche Schweigelastschrift von seinem auf mein Konto wechselt, wird auch niemand davon erfahren. Onkel Paul ist übrigens das vierte männliche Kind. Wisst ihr noch, setzte Tante Margit aus ihrer Ecke unter einer Hängepflanze an, damals an Weihnachten, das war 1900. Einer meiner Neffen bewarf sich spontan mit einem Spielzeugauto, das mit einer Dauerwelle abfederte und unbeeindruckt weitererzählte. 87. Fast wären da 50 Mark im Müll gelandet, weil ich den Umschlag zwischen dem ganzen Geschenkpapier gar nicht gesehen habe. Ich weiß auch nicht, wo ich da mit meinem Kopf war. Vermutlich zwischen der gleichen Frisur wie heute, dachte ich. Und dann kam der kleine Christian angekrabbelt und hat die 50 Mark einfach so aus dem Müll gefischt. Rückhandslice, 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 Rückhandslice. Das wirklich Tragische an der Geschichte ist, dass Tante Margit seit Weihnachten 87 tatsächlich nichts Aufregenderes erlebt hat und die Geschichte gerade zum mindestens 87. Mal erzählte. Ha, 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 summte meine Schwester in das peinlich berührte Lachen hinein und wiegte den kleinen Reinwald dazu auf dem Arm. Ha, 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 ha. Die Gesichter ihrer Kinder hellten sich sofort auf, da sie das Lied wohl erkannt hatten. Sie fingen an mitzusingen. Atemlos durch die Nacht. Jetzt wird er auf jeden Fall schwul, sagte Opa. Onkel Paul fühlte sich wie immer beim Anschneiden des Themas in der Defensive und dazu berufen, irgendetwas extrem Heterosexuelles zu sagen. Hier, die Kleine, die Tochter vom Konrad, die habe ich neulich im Schwimmbad gesehen. Brüste hat die, Brüste, die wird mir auch gut gefallen. Mit diesen Brüsten, solche Dinger. Paul, die ist 15, sagte Tante Margit bestürzt. Aus seinen fehlgeleiteten Nachrichten wusste ich, dass ihm das zumindest egal wäre. Atemlos durch die Nacht, sang jetzt auch Oma. Ich suchte verzweifelt nach dem Fernet Branca in der unauffälligen Mickey-Maus-Trinkflasche. Das große Kind hatte sie sich gegrapscht und versuchte gerade, sie aufzuschrauben. Opa zwinkerte mir verschwörerisch zu und machte eine flüchtige Bewegung mit seinem Kopf. Zumindest dieses Ritual an Familienfeiern mochte ich, auch wenn es heute sehr früh kam. Wir, gehen mal eine rauchen, sagte Opa. Er und ich standen auf und gingen in die Garage, er packte das Gras aus, das er für seinen grünen Star verschrieben bekommen hatte, ich drehte uns zwei formschöne Tüten und wir kifften uns in die Gleichgültigkeit, dann setzten wir uns auf die Terrasse und schauten eine Stunde lang in den Himmel. Von drinnen hörten wir gedämpftes Kindergeschrei, Kindergekotze, der Kleine hatte die Flasche wohl aufbekommen und atemlosen Gesang. Was ich mich schon immer gefragt habe, sagte Opa. 5 Minuten später redete er weiter. Warum hat Steffi Graf ihre Rückhand nie beidhändig und Topspin gespielt? Tja, Opa, ich glaube, das weiß wirklich niemand. Danke. Kennt ihr noch diese Coca-Cola-Light-Werbung, wo der so... Ich fühle mich da gerade so... Wie, naja gut, der ist ein bisschen besser gebaut, der Mann. Was jetzt auf meinem Zettel steht, wie spät ist es eigentlich? Ach du liebe Zeit. Naja, egal, es kommt ja keiner danach. Soll ich weitermachen? Ja. Gut. Nämlich den nächsten Zug nach Hause, alles klar. Es gibt da noch ein Buch von mir, das ist älter, aber immer noch sehr gut, wie ein guter Rotwein. Das ist das hier, es nennt sich Geschlechtsverkehr, eine Einführung. Und davon sind immerhin noch 10 erhältlich. Ich lese nur auch hier einen kleinen Dialog vor. In meinen Büchern sind immer so alle paar Geschichten, kommen auch so längere Dialoge vor. Hauptsächlich sind es aber so Kurzgeschichten. Hauptsächlich Bühnentexte, die ich sonst auf Poetry.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.